Radio Dreieckland. Die Jingle-Kassette auch noch mal ein bisschen besser. Die Presseschau.
Gestern Abend im Heute-Journal, längster Beitrag: Kohl zeigt Jelzin seine Pfälzer Heimat. Kohl und Jelzin in inniger Begrüßungsumarmung beim gemeinsamen Stemmen eines überdimensionalen Weinglases, die beiden Männer ganz allein in Dom zu Speyer und schließlich ein Nonplusultra des informativen Guten Abendjournalismus, ein Exklusivinterview mit dem Koch, der diesmal ausnahmsweise keinen Saumagen auftischte. Keine Rede von der russischen Wirtschaft, die mit voraussichtlich 12 Millionen Arbeitslosen und einem Produktionsschwund von 25% gegenüber dem Vorjahr einen neuen Tiefpunkt erreicht. Keine Rede auch von den Unstimmigkeiten, was die Rückzugsfeierlichkeiten der Alliierten aus Deutschland angeht. Man sieht's doch, Kohl und Jelzin verstehen sich. Wirkliche Information wird sorgfältig vermieden und trotzdem die Wichtigkeit des russischen Gastes via Glotze eindrucksvoll vermittelt. Denn das gehört zur psychologischen Strategie. Die Süddeutsche Zeitung von gestern:
Russland muss erkennen können, wie sehr sein Präsident im Westen geschätzt und geachtet wird. Das Protokoll hat die Großmachtrolle des sich gedemütigt fühlenden Riesenreiches zu betonen, das Partner der NATO und der Europäischen Union werden soll.
Jelzin wird mit Samthandschuhen behandelt. Der Wunsch des Russen, bald in den G7-Kreis der mächtigsten Industrienation eindringen zu können, wurde von Kohl indirekt bestätigt und findet jetzt die Verabschiedungszeremonie der russischen Truppen doch in Berlin, wenn auch getrennt von den westlichen Alliierten, statt. Was für die Taz?
Das schäbige deutsche Theater um die Verabschiedung der letzten Soldaten der einst siegreichen Roten Armee
und der Abschied ein Zweitklassiger,
den man den letztlich doch ungeliebten Russen anbietet.
Darüber ist für die SZ weise entschieden worden.
Kohl hat im Falle Berlin eine weise Entscheidung getroffen. Am selben Tag und Ort? Ja. Zusammen? Nein. Das ist auch richtig so, denn die Russen gehören nicht in denselben Topf mit Amerikanern, Briten und Franzosen. Zwar haben sie alle und die Russen unter unglaublichen Opfern die Deutschen vom Nazismus befreit, aber danach haben die Westmächte und die Sowjets Rollen gespielt, die gemeinsam zu würdigen die Umwertung aller Werte bedeuten würde. Die Rote Armee hat den Deutschen, den Europäern die Freiheit gebracht und sie denen im Osten kurz danach wieder geraubt. Dort wurde der braune Totalitarismus durch den roten ersetzt. Die Westmächte haben, zumal in Westdeutschland und Westberlin, die Freiheit geschützt. Was wäre aus Westberlin geworden, wenn der Westen nicht die Blockade, deren Ende sich gerade zum 45. Mal jährt, so opfermütig konterkariert hätte? Wäre die Halbstadt im Sowjetbereich aufgegangen, hätte die europäische Geschichte einen anderen, keinen besseren Verlauf genommen. Diesen Unterschied zu registrieren, anstatt ihn zu verwischen, hat nichts mit Diskriminierung und Herabsetzung zu tun, sondern mit dem Selbstwertgefühl eines der Freiheit verpflichteten Staatswesens. Und mit Dankbarkeit: Jelzins Vorgänger waren die Belagerer, die Westmächte waren die Verteidiger und bleiben unsere Verbündeten. Beide zusammen zu würdigen, wäre historisch und moralisch so dubios wie ein Verbrüderungsversuch in der Normandie, wo die einen an ihren Sieg, die anderen an ihre Niederlage denken. Es sei denn, dass ein deutscher Kanzler sich dazu durchringen könnte, das Ergebnis ohne Wenn und Aber als Beginn der Befreiung zu feiern.
Die Taz hält diesen Kanzler für nicht ganz so weise oder besser in seinen Äußerungen für nicht überlegt.
Wir haben uns vieles gegenseitig angetan, erklärte Kohl auf der Pressekonferenz mit Jelzin vom Mittwoch mit Blick auf die deutsch-russische Vergangenheit. Gewiss, der Satz stimmt. Er entspricht der Wahrheit. Russische Soldaten haben deutsche Frauen vergewaltigt, deutsche Soldaten und Zivilisten in Massen verschleppt, den Ruf der Ostdeutschen nach mehr Freiheit 1953 mit Panzern beantwortet und einen Teil Deutschlands 40 Jahre lang besetzt oder zumindest im eisernen Griff gehalten. Was sind dagegen schon die 25 Millionen toten Sowjetbürger, die Hitlers Überfall auf Stalins Reich gekostet hat, oder Tausende von zerstörten Dörfern in Weißrussland, der Ukraine und Russland, oder Hunderttausende verschleppte Zwangsarbeiter?
Mit dem "Wir haben alle Fehler gemacht" wird eingeebnet.
Aus der Perspektive des individuellen Opfers ist die Schuldfrage eben oft ohne Belang. Doch wenn der mit später Geburt begnadete, deshalb unschuldige, aber um mit Ralph Giordano zu sprechen, eben schuldbeladene Kanzler über die Vergangenheit redet, ohne Ursachen und Folgen zu benennen, ist das eine ganz andere Sache. Auch wenn die Folgen nicht zwangsläufig sind und auch und nicht per se zu rechtfertigen, so sind es eben die Folgen. Deshalb verheimlicht der wahre Satz letztlich nur die offenbar immer noch unbequeme Wahrheit.
Weiß der Kanzler, was er sagt, oder weiß es nicht? Ein sachtes Einschmuggeln derartiger Abschleifung ist ihm zuzutrauen. Im Gegenzug gibt's Pomp, Pelzer Kompott und das, was die SZ Mahnung und Kompliment zugleich nennt. Die Erwartung an Russland, konstruktive Mitwirkung bei der Beilegung europäischer und internationaler Krisen zu leisten. Wie das genau auszusehen hat, wie Russland einzubinden sei, darüber herrscht laut Taz Unklarheit. Unter der Überschrift zwischen billigen Ermahnungen und vagen Aussagen diagnostiziert sie.
Nach einer hundertprozentig pro-amerikanischen Politik ist die russische Regierung 1993 auf eine außenpolitische Doktrin umgeschwenkt, die die Hegemonie Russlands über das nahe Ausland, die ehemalige Sowjetrepublik minus Baltikum, festschreibt. Sie soll die Zone des vitalen Interesses bilden. Aber auch für Ost-Mitteleuropa werden legitime Sicherheitsinteressen eingeklagt. Diese Doktrin, der sich auch viele ehemalige Westler verschrieben haben, ist die Reaktion auf das Scheitern hochfliegender Pläne, die auf eine rasche Integration Russlands in das westliche Gesellschafts- und Staatssystem gesetzt hatten. Aufgabe der deutschen Außenpolitik wäre es gewesen, die russische Rückzugs- und Abwehrsyndrom aufzulösen und präzise Vorstellungen zu entwickeln, wie und in welchen Schritten Russland mit dem westlichen Europa verbunden werden kann. Die bisherigen Angebote, die KSZE in der jetzigen Form, der NATO-Kooperationsrat, Europarat, sind gänzlich unzureichend.